Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 mit Kontext zum Thema Abraham Lincoln oder Was macht einen guten Präsidenten aus? Am Mikrofon Angelika Schett. Nur noch wenige Tage trennen uns von den amerikanischen Wahlen, deren Ausgang natürlich auch in Europa mit Spannung erwartet wird. Mit Monique Siegel, Zukunftsforscherin und Kennerin der USA, steht nun die Frage im Zentrum: Was zeichnet einen guten Präsidenten aus? Monique Siegel, Sie haben sich in diesem Zusammenhang mit Abraham Lincoln befasst und Sie werden uns in der kommenden halben Stunde davon erzählen, warum sich der Blick auf diesen 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten lohnt. Zuerst jedoch bitte ich Sie, Ihre besondere Beziehung zu den USA kurz zu skizzieren.
Ich bin mal ausgewandert nach Amerika und in ein wunderschönes New York und habe dort studiert bei der Columbia University, New York University, und mag dieses Land auf eine Art heute noch und die Stadt auf eine Art auch noch, obwohl ich dann mich besonnen habe, dass ich eigentlich Europäerin bin und wieder zurückkommen bin nach Europa. Aber trotzdem zwei Seelen in meiner Brust.
Sie sind auch eine Kennerin der Szene heute noch. Wie kommt das?
Ich interessiere mich sehr für Politik und für amerikanische Politik sowieso, weil sie auch diesmal unglaublich spannend ist. Die letzten drei Mal, also als die Wahl war, war ich jeweils in dieser Live-Sendung am Fernsehen. Das ist so 11 Stunden hintereinander. Schweizer Fernsehen macht eine wirklich Live-Sendung von abends 9 bis morgens 9 ungefähr.
Was hat Ihr Interesse und auch Ihren Enthusiasmus, das kann man ja schon vorweg sagen, für Abraham Lincoln geweckt?
Ja, es ist wirklich Enthusiasmus. Es ist verhältnismäßig selten und gerade heutzutage, dass ein anständiger Mensch in die Politik geht. Und Abraham Lincoln war ein anständiger Mensch. Das ist auch der Ruf, den er heute noch hat. Er gilt zum Beispiel als die Nummer 1 der 100 einflussreichsten Amerikaner. Das ist im 2006 von einer sehr illustren Gruppe festgestellt worden und die haben sich über die restlichen 99 ziemlich gestritten. Aber bei Abraham Lincoln war einstimmig von Anfang an, der gehört an die Spitze dieser Liste. Wie kriegt man so einen Ruf? Irgendwas muss man hier richtig gemacht haben. Und er gilt nun als der große Sklavenbefreier. Und das ist eine etwas zwiespältige Sache. Das ist er sicher gewesen. Und das ist ja vielleicht auch der Bezug zu unserer heutigen Situation. Beide Männer, beide Kandidaten im Moment, könnten gar nicht da sein ohne Lincoln.
Warum meinen Sie das?
Also der eine ist, Sie haben gesagt, der 16. Präsident, das ist er, aber ist der erste republikanische Präsident gewesen. Und das nimmt man ja heute auch nicht an. Man denkt immer, so demokratisch gesinnt, wie er war, das ist sicher ein Demokrat. Damals war das genau umgekehrt. Die Demokraten waren auch für Sklaverei und er hat mit dieser neu gegründeten Partei, die 1854 gegründet worden ist, ist er ganz früh in die ersten Wahlkämpfe gekommen und dann auch nominiert worden als erster Präsident. Also mit anderen Worten, McCain könnte gar nicht heute einen Wahlkampf führen, wenn es Lincoln nicht gegeben hätte, der sehr früh für diese Partei sehr wichtig war. Die andere Sache ist, wie ich schon gesagt habe, er hat die Sklaverei abgeschafft in Amerika. Das heißt, dass Obama heute möglich ist, verdankt er eigentlich Abraham Lincoln.
Nun, früher oder später wäre das sowieso gekommen.
Und vielleicht hätten Sie sogar recht. Aber vielleicht später, denn das war eine sehr lukrative Angelegenheit, wie Sie wissen. Also der Süden, der von dem, was wir heute die Vereinigten Staaten nennen, hat fast tropisches Klima und dort gedeiht Baumwolle sehr gut. Und die Sklaven waren natürlich die absolut besten Arbeitskräfte, weil sie nichts kosteten. Außerdem konnte man mit ihnen herumfuhrwerken, wie man wollte. Also es hat ja auch grauenhafte Geschichten gegeben. Und übrigens ist das berühmte Buch »Onkel Toms Hütte« ein Anlass gewesen, dass sich Lincoln mit dieser Sache beschäftigt hat. Und als er dann die Verfasserin Harriet Beecher Stowe kennengelernt hat, hat er gesagt, so you are the little lady who wrote the big book, die dann die Sklaven-ganze Geschichte thematisiert hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er war gar nicht so für Gleichbehandlung, also dass er gesagt hat, es muss unbedingt jetzt sein und sonst trete ich nicht an, sondern im Gegenteil, es gibt ein paar Bemerkungen von ihm, die seine Gegner auch wahnsinnig gerne heranziehen, wenn sie ihn kleiner machen wollen. Ja, zum Beispiel, ich trete nicht ein für eine soziale und politische Gleichheit zwischen der weißen und schwarzen Rasse. Ich trete nicht dafür ein, dass Neger Ämter besetzen können, dass sie Weiße heiraten dürfen. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass die höchste Stelle den Weißen gebührt. Worum geht es eigentlich in dieser Sklavensache? Er war ein Pragmatiker, war ein ganz besonders begabter Politiker, aber auf der anständigen Basis, und das muss man immer wieder betonen. Es ging ihm wirklich um das, wofür er gekämpft hat. Und als er antrat, hat er gewusst, dieses Land ist zweigeteilt. Und das geht auf die Dauer nicht.
Das geht auf die Dauer nicht. Es ging ihm, das kann man ja vielleicht so sagen, vor allem um das Land, das er einig haben wollte. Und er wusste, Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, Monique Siegel, dass der Süden gar nicht ohne weiteres überlebensfähig sein würde, ohne Sklaven. Und er wollte erstmal auch vor allem die Ausbreitung der Sklaverei verhindern. Man muss vielleicht auch noch hinzusagen, er war ja auch ein Kind seiner Zeit. Aber vor allem kann man sagen, war es für ihn ein politisches Ziel, Amerika zu einigen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Eben die sogenannten Vereinigten Staaten, die eben nicht mehr vereinigt gewesen wären. Und er hat sich auf die Seite des Nordens gestellt, hat aber in seiner ganz, ganz, ganz berühmten Rede, die jedes Kind in Amerika auswendig kann, nehme ich an, A House Divided Speech heißt das. Vielleicht ganz kurz, ein in sich gespaltenes Haus kann keinen Bestand haben. Ich glaube, diese Regierung kann nicht bestehen, wenn sie auf Dauer halb für die Sklaverei, halb frei ist. Ich nehme nicht an, dass die Union aufgelöst wird. Ich nehme nicht an, dass das Haus zusammenbricht. Aber ich gehe davon aus, dass es aufhört, gespalten zu sein. Es wird entweder ganz das eine oder ganz das andere sein. Und er hat versucht, mit dem Süden zu verhandeln. Er hat versucht, ihnen klarzumachen, dass das eine unethische Sache ist, wenn man Sklaven hält. Und in dem Moment, als er gewählt war, schon als er nominiert war, hat man ihm das klar gemacht, dass der Süden sich dann abspalten wird. Und als er gewählt war, haben sie das sofort gemacht. 13 Staaten haben sich abgespalten.
Man muss sagen, dass er ja nicht sofort als Präsident tätig werden konnte, dass er zuerst einmal Deputierter war im Kongress der Vereinigten Staaten und dass er da eben zwei unpopuläre Standpunkte erstmal vertreten hat, nämlich die Abschaffung der Sklaverei. Und er war offensichtlich auch gegen den Krieg in Mexiko, der damals war. Ja. Ich will darauf hinaus, dass er es gewagt hat, etwas laut zu sagen, was eigentlich keiner hören wollte. Ich denke, das unterscheidet ihn ja auch ziemlich von den heutigen Präsidentschaftskandidaten.
Das kann man wohl sagen. Er hat immer eine Meinung gehabt und er hat sie immer sehr lautstark vertreten. Er war einer der besten Redner, die Amerika je gehabt hat. Und er konnte das aus dem Stand heraus, also einfach die Gabe mit Worten zu überzeugen, hatte er. Und ich glaube, ich muss doch ein bisschen zurückgehen in seiner Biografie, denn die ist unglaublich beeindruckend. Übrigens auch ein Grund, warum ich ihn so in Ehren halte. Er ist in absolute Armut hineingeboren, in eine Waldhütte irgendwo in Kentucky. Und hat die Mutter früh verloren und hat dann das Glück gehabt, eine wunderbare Frau als Stiefmutter zu bekommen. Er selbst, wenn er mit dem Vater alleine geblieben wäre, hätte wahrscheinlich nicht nur nicht Präsident werden können, sondern überhaupt nichts werden können. Der Vater war Analphabet und er hat noch nicht ein einziges Jahr Schulausbildung gehabt. Und Abraham Lincoln hatte weniger als ein Jahr Schulbildung. Und dann hat er dieses Glück gehabt, dass er die Stiefmutter hatte, die lesen und schreiben konnte und auch den Wert von Geschriebenem eben um diesen Wert wusste und ihn angehalten hat, zu lesen, was er in die Finger kriegen konnte. Und dieser Mann hat autodidaktisch sich so weit gebildet, dass er einer der besten Anwälte war von Illinois. Und das muss man ihm erstmal nachmachen.
Das ist ja mal so als Geschichte auch sehr amerikanisch.
Das stimmt. Insofern ist es die berühmte Tellerwäscherkarriere von nichts auf 100 sozusagen. Aber das ist ein längerer Prozess gewesen. Und es war seine Liebe zum Lernen. Geboren ist 1809. 1865 dann gestorben, kein sehr langes Leben. Da Analphabet gewesen zu sein, gehörte eher zur Normalität. Also das war jetzt nicht so was Außergewöhnliches. Aber dass er so weit gelernt hat, dass es nachher ein sehr gebildeter Mann war. Zum Beispiel einer, der unglaublich gut zitieren konnte, der übrigens auch die Bibel sehr oft zitiert hat. Nicht, dass er besonders religiös war, aber ich glaube, auch da macht es sich schon ganz gut, die Bibel zu zitieren.
Das ist eben auch interessant. Das ist ja bis heute nicht weniger geworden. Aber wenn man guckt, wie er das gemacht hat, war das doch insgesamt sehr viel diskreter. Stimmt der Eindruck?
Es war viel diskreter und es war auch viel differenzierter. Also er hat nicht die Bibel instrumentalisiert, um Wähler zu bekommen, so wie das heute ja nun schamlos gemacht wird, Und er war kein religiöser Mensch. Seine Gegner versuchen immer zu sagen, der hat ja an gar nichts geglaubt, so wie man jetzt versucht hat, Obama zu sagen, ist ja Muslim. Religion spielt, wie Sie wissen, in Amerika heute eine noch größere Rolle als damals. Und er hat einfach die Bibel gekannt, er hat sie geschätzt, er hat sie als Zitatenschatz benutzt. Eigentlich hat er eine ganze Bank gekauft in der Kirche, die eben für ihn und seine Familie war, aber er ist fast nie gegangen. Und wenn er in die Kirche gegangen ist, dann ist er in einem Nebenraum gewesen mit angelehnter Tür und hat den Prediger seiner Wahl gerne zugehört. Aber ansonsten hat ihm Religion nicht besonders viel bedeutet. Und er hat eben deswegen auch nicht sie eingesetzt und nicht auf scheinheilige Art, sondern er hat sie einfach, wenn er in der Bibel was Gutes gefunden hat und ihm das in den Sinn kam, hat es zitiert, aber nie instrumentalisiert.
Also dann wirkt es heute fast rückständiger als damals im Umgang mit der Bibel.
Nicht zuletzt, weil diese arme Bibel heute für alles Mögliche herhalten muss in Amerika und die Leute, die sie am meisten zitieren, dauernd dieses God bless America am Ende, ist so lächerlich geradezu, wenn man denkt, dass wir eine interdependente Welt geworden sind. Und wenn einer das nicht sagt, wehe ihm. Denn es wird ja schon gerade als antireligiös oder eben wie Fall Obama als Muslim eingestuft. Und das scheint offenbar in Amerika bei aller Fortschrittlichkeit immer noch ganz schrecklich zu sein, wenn es jetzt einer ist, der nicht einer gewissen christlichen Denomination zugeordnet werden kann.
Als er 1860 dann wirklich Präsident wurde, da war eigentlich auch klar, dass wenn er an die Macht käme, und das kam er ja auch, es erstmal die Nation spalten würde und zum Bruderkrieg kommen. Gerade auf dem Hintergrund, dass er ja eigentlich ein vereinigtes Amerika wollte, ist das ja noch widersprüchlich erstmal.
Also er hat versucht, es zu vermeiden. Aber die Südstaaten wollten es absolut nicht. Und gehen Sie zurück zu diesem Film, der wirklich sehr authentisch ist, Gone with the Wind, also vom Winde verweht. Wenn Sie denken, wie diese jungen Männer in den Krieg gezogen sind, die sagen, es dauert eine Woche ungefähr, dann haben wir den Yankees gezeigt, wo Gott hockt. Das wollte er vermeiden, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also als er gewählt wurde und die Staaten sich abgespaltet haben, der Süden mit den 13 Staaten, gab es ein wirkliches Problem. Aber auch da hat er gesagt, wir reden noch miteinander. Können wir irgendwo was finden, wo man zum Beispiel kompensieren konnte für die Sklavenarbeit, die ja gratis war? Dann haben die Südstaatler dieses Fort Sumter bombardiert, und zwar ohne Ankündigung. Und in dem Moment gab es für ihn keine Wahl. Sicher ein Präsident, der ein Amt antritt und weiß, es kommt zum Krieg. Das ist keine leichte Sache. Er war aber gewillt, und dann wird dieses, verstehen Sie jetzt vielleicht in dem Sinne auch besser, dann wurde diese Sklavensache eine heilige Angelegenheit. Dafür hat er einen Krieg in Kauf genommen. Und es nochmal zu betonen, es ging nicht darum, diese Sklaven zu befreien, was ihm ja immer als Image sozusagen so anklebt, sondern es ging darum, das Land nicht gespalten, das gespaltene Haus, das auf die Dauer keinen Bestand haben kann. Und das kann man sich sehr gut vorstellen, dass dieses Land große Mühe gehabt hätte, wenn es zweigeteilt gewesen wäre.
Es war ein schlimmer Krieg, gar keine Frage. Aber jedenfalls, wir haben die Vereinigten Staaten so gesehen, hat er das ja hinbekommen, Lincoln. Er wurde ja dann offensichtlich 1864 überwältigend wiedergewählt.
Also bis dahin hatte er sich als Präsident offenbar seine Sporen abverdient. Man hatte realisiert, das ist ein Mann, der uns auch dann zum Sieg verhelfen wird. Denn es ist erst 1865 der Krieg beendet gewesen. Also er hat noch nicht mal den offiziellen Status sozusagen, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen war, erleben können, denn er ist ja vorher ermordet worden.
Auch noch eine spezielle Geschichte und auch etwas, was auch heute leider noch sehr aktuell ist, denn es gibt ja ganz viele Gerüchte, dass wenn Obama an die Macht käme, er sicher nicht 4 Jahre Präsidentschaft überleben würde. Also die Idee, dass Präsidenten ermordet werden, ist immer noch vorhanden und er wurde ja ermordet von einem berühmten Shakespeare-Darsteller.
John Wilkes, er war ein absoluter Südstaatler, hat sich aber instrumentalisieren lassen von einer Gruppe, wie immer im Hintergrund, das wissen wir auch von den Kennedy-Morden und Martin Luther King, dass das nicht einfach nur immer ein Einzelner war. Er ist am Karfreitag 1865 nach langer Zeit zum ersten Mal ausgegangen. Denn der Krieg hat, wenn ich mich nicht irre, im Februar aufgehört, also es war April, da war noch gar nicht lange, dass überhaupt man an Ausgehen denken konnte. Und seine Frau hat ihn überredet, dass er mit ihr geht in diese Loge, die Präsidentenloge. Und die war an sich mit einem Sicherheitsbeamten bestückt. Was da und wie das gelaufen ist, weiß man nicht so genau. Also irgendwie ist es dem John Wilkes sehr leicht gefallen, in diese Loge zu dringen und ihn mit einem Kopfschuss, das war wahrscheinlich sogar von Anfang an schon der tödliche Schuss, er hat dann bis zum nächsten Morgen im Koma gelegen und ist dann um 7.22 Uhr gestorben. Ja, Sie haben recht, es ist eine traurige Tradition inzwischen geworden. Und er hat natürlich von seiner zweiten Amtszeit wirklich nur ein paar Monate gehabt, denn das war ja noch Krieg, kam es ganz schnell zum Friedensabschluss. Bis das in Kraft getreten ist, war er eigentlich tot. Er war der Kriegspräsident.
Er gilt ja auch als eher linkischer Typ, also nicht so ein smarter Herr, der sich auf dem öffentlichen Parkett bewegt, als hätte er nie etwas anderes erlebt. Bei ihm ist ja auch die Geschichte eine andere, linkisch und doch, wie Sie vorhin gesagt haben, Monique Siegel, hochgradig eloquent. Das ist ja auch noch speziell. Vielleicht hat er mit dieser Eloquenz auch das Linkische ein bisschen wettmachen können.
Ganz sicher hatte das machen können. Vor allen Dingen hatte er etwas, wofür ich ihn unglaublich liebe. Diesen Sinn für Humor, der über sich selbst lachen kann. Und er hat unglaublich viel Erfolg gehabt bei offiziellen Reden, wenn er Anekdoten erzählt hat, wo er der Gelackmeierte war, also man über ihn gelacht hat. Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist, er hat gesagt zu der Zeit, er sei hässlich gewesen. Das finde ich überhaupt nicht, aber wir haben heute ein anderes Schönheitsideal. Was er war, ist extrem groß, also er war ungefähr 1,90 Meter und das ist eine bestimmte Krankheit, wo die Gliedmaßen so lang werden. Diese Krankheit hat er höchstwahrscheinlich gehabt. Und wahrscheinlich nehme ich jetzt an, von den Bildern, die ich gesehen habe, die Ärmel waren immer ein bisschen zu kurz. Und Amerikaner tragen immer sowieso zu kurze Hosen. Also hat es das auch noch. So sah er einfach aus. Man sagt auch unkempt, das kann man sagen. Ein bisschen ungepflegt, ein bisschen buschige Haare. Er hat sich nicht um sowas gekümmert. Und diese linkische Art, mein Gott, dieser Country Lawyer, ziemlich herablassend, dieser Anwalt aus der Provinz da, und der kommt jetzt und will in die Politik, um Gottes Willen, was machen wir mit dem denn? Auf der anderen Seite hatte seine Frau, für sie war ein anderer Mann vorgesehen und sie hat sich sofort in Lincoln verliebt. Sie kam aus einem sehr guten Haus, er hat also in begüterte Verhältnisse hineingeheiratet. Beide, und das ist der traurige Teil davon, waren depressiv. Ganz großes Melancholieproblem. Und vielleicht ist das das Gegengewicht, dass er seinen Sinn für Humor, der eben über sich selber sehr lachen konnte, dass er das als Gegenstück genommen hat zu seiner Melancholie. Aber man hat gesagt, also wenn der aufsteht und einen Fuß vor den anderen sitzt, guck mal, he drips melancholy. Also das träufelt aus ihm heraus sozusagen. Und er hat wirklich Phasen gehabt, wo er fast nicht ansprechbar war. Sie auch, aber die haben einige Kinder verloren. Und sie hat unglaublich darunter gelitten. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Aber eben, er galt als hässlich, als linkisch, als Gorky ist so ein schönes Wort, so, also so mit eingefallenen Wangen. Gibt's diese schöne Geschichte, die er selber über sich erzählt. Er ist im Wald spazieren gegangen und hat eine Reiterin den Vortritt gelassen. Und die hat ihn angeguckt, hat das Pferd angehalten und hat gesagt, meine Güte, Sie müssen der hässlichste Mann sein, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dann hat er gesagt, ja, Sie haben wahrscheinlich recht, but I can't help it. Also kann es nicht ändern. Und dann hat sie gesagt, no, you can't help it, but you could stay home. Eine von vielen Geschichten, die er erzählt, eine Frau hat gesagt, sie wollte ihn unbedingt kennenlernen, weil sie ihn mal anschauen möchte, mal sehen, wie er aussieht. Und dann hat er ihr galant gesagt, also wenn es darum geht, jemanden anzuschauen, dann bin ich definitiv im Vorteil. Also zauberhafte Bemerkung, immer aus dem Stand heraus, also schlagfertig bis zum geht nicht mehr. Und dazu braucht es eine enorme Intelligenz, um mit so etwas so schnell rauszukommen. Und die hat er gehabt.
Was mich jetzt wirklich auch noch umwirft, ist dieser melancholische Anteil, den er möglicherweise auch gar nicht so verborgen hat. Das wäre doch heute undenkbar. In Amerika ein Präsident, Sie müssen ja sehr positiv, sehr optimistisch, sehr hemdsärmlich, sehr tatkräftig, joggend, ununterbrochen mit Endorphinausschüttungen im Hirn den Weltoptimismus predigen. Und das war er ja offensichtlich nicht. Ist ja auch sehr untypisch.
Dafür war er der Präsident, der das Land geeinigt gehalten hat, also dieses Land, das ja im Namen das Vereinigte trägt, das ist ihm gelungen. Und diese idiotische Forderung, dass einer topfit und so weiter sein muss, ist völlig unrealistisch. Und man wird in diesem Job sehr aufgebraucht. Was braucht es? Es braucht, wie fällt man einen ethischen Entscheid? Holt man sich die richtigen Berater? Kann man zugeben, was übrigens Lincoln sehr gut konnte, wenn er Rat brauchte und was er konnte, was Obama zum Beispiel mit Hillary Clinton nicht gemacht hat. Lincoln ist dafür bekannt, dass er seine größten Gegner in sein Kabinett genommen hat, weil die über ein Know-how verfügten, das er nicht hatte, und er war souverän genug, damit umzugehen. Das ist aber ein täglicher Stress, dass sie mit Menschen arbeiten müssen, die sie eigentlich vorher abschießen wollten sozusagen, und sie müssen mit denen durchkommen und gemeinsam entscheiden. Also es gibt viele Dinge, die heute anders sind und die mit diesem Präsidenten, den jeder Kandidat oft und gerne zitiert. Also Lincoln zu zitieren gehört zum guten Ton. Also besonders in der Politik. Das heißt, sie rücken sich in die Nähe eines Menschen, der fast unantastbar geworden ist, mit der Gloriole, die er auch hat, dass man einfach sagt, ich bin auch so wie Lincoln, so ungefähr. Also das soll subtil mitgeliefert werden. Und meine Güte, sind da große Unterschiede.
Noch ganz kurz zu Lincolns Fähigkeit, Dinge so auf den Punkt zu bringen, sprachlich. Es gibt ja auch so Zitate, ja, bei denen mir zumindest das Herz aufgeht und ich vermute Ihnen auch. Vielleicht noch zwei Beispiele.
Das stimmt, was ich sehr, sehr hübsch finde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch sehr wenige Tugenden haben. Und ich glaube, das bedeutet ja im Klartext, dass er Laster durchaus toleriert hat. Die Sklaverei war kein Laster mehr, das ist klar, dass wir das ganz klar sehen. Aber dass er eben deswegen auch mit Gegnern vorher, Wahlkampfgegnern, offenbar ganz gut umgehen konnte. Oder ein anderes ist, die Staatskunst ist die kluge Anwendung persönlicher Unzulänglichkeiten für das Allgemeinwohl. Und das ist gar nicht schlecht. Denn sehen Sie, das setzt voraus, dass man bei dem anderen jede Menge Unzulänglichkeiten zugesteht, weil das ja offenbar bei Menschen so ist. Und wenn man die aber gemeinsam und klug und vielleicht doch mit dem Blick aufs Allgemeinwohl einsetzt oder überwindet, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht. Und mir sind jedenfalls solche Menschen weitaus lieber als die Heiligen, die Sie heute dahinstellen wollen.
Es ist ja ungemein differenziert und er lässt ja auch Lincoln sehr viel Ambivalenz zu in diesen Zitaten. Also die Dinge sind nicht so eindimensional, wie sie uns heute eigentlich von amerikanischer Seite vordergründig serviert werden.
Mein Lieblingsschriftsteller ist Kurt Tucholsky und er hat ein wunderschönes Gedicht, sagt, liebes Publikum, bist du wirklich so dumm wie die Verlagshäuser und die Zeitungen und so weiter. Und am Ende heißt es dann, liebes Publikum, also dann verdienst du es nicht besser. Und ich möchte sagen, das kann man heute genau auf die Amerikaner anwenden. Enorme Verunsicherung im Moment, und das war schon vor der Bankenproblematik so. Was stimmt denn eigentlich noch an Amerika? Also wenn Sie mich fragen, würde ich heute auswandern, aber keine Sekunde würde ich das tun. Es war ein ganz anderes Amerika in den 60er Jahren, als ich dort ausgewandert bin. Auch eins, wo man das Gefühl hatte, durch die Kennedys, die Welt wird anders. Und wie wir dann gesehen haben, der zweite Kennedy-Mord und dann Martin Luther King und so weiter, es wurde nicht anders. Es ging in eine falsche Richtung. Das hat offenbar lange gedauert, bis man das begriffen hat. Und ich habe gerade im Aushang irgendwo gelesen, geht Amerika in Selbstbesinnung. Also ich glaube, das ist viel zu früh und der Schock sitzt viel zu tief im Moment. In so einer Situation wird man immer sehr fromm dann auch in solchen Momenten. Muss sich sehr viel ändern. Also sie sind meilenweit von Lincoln entfernt, meilenweit.
Es gibt einen Autor, den Sie wichtig finden, Cuomo, der hat ja auch darüber geschrieben, nämlich warum Lincoln zählt. Das Buch ist ja wahrscheinlich relativ neu.
2004. Und er redet von der Bush-Sache. Also einmal zitiert er einen Bush und das ist der Vater noch. Und dann kommt irgendwann der Sohn und sein letztes Kapitel ist ziemlich verzweifelt. Mario Cuomo war ein sehr guter Gouverneur vom Staat New York, ein Politiker, ein leidenschaftlicher Politiker, der auch versucht hat, anständig zu führen, soweit man das in dieser Politik noch kann. Einstellungsmäßig ist es jetzt gerechtfertigt, dass die Demokraten sozusagen, he's ours, das ist unser Präsident. Aber man darf nicht vergessen, wie gesagt, es war eine neue Partei, die gegründet wurde und die hießen jetzt nun mal Republikaner oder werden auch als Grand Old Party, also GOP, benannt und zitiert. Und das war damals das Gegengewicht zu denjenigen, die für die Sklaverei waren. So einfach war das. Heute ist genau umgekehrt, man muss das einfach umdrehen und dann weiß man, man hat es wieder. Aber irgendwo ist bei diesem Demokraten die Liebe zu Lincoln, hat sehr durchgeschlagen. Das Buch ist wunderschön, liest sich sehr leicht und er vergleicht zum Beispiel, gerade was wir diskutiert haben, Religion. Wie unreligiös Lincoln eigentlich war und wie er das nicht instrumentalisiert hat, ganz wichtig. Oder die ganzen Sachen über Rasse und Sklaverei und Schwarze und so weiter, kommt genau in dem Buch, wird in einem ganzen Kapitel abgehandelt. Das rechne ich dem Buch sehr hoch an. Es wird nicht jemand auf ein Podest gestellt, sondern selbst was übrig bleibt, nachdem man weiß, dass er vorher nicht so eindeutig war. Also er war immer gegen die Sklaverei, aber nicht so eindeutig für die Schwarzen war, bleibt noch sehr viel mehr übrig, als man heute irgendwo, aber auch nur in Spurenelementen sehen könnte. Gut, in Bezug auf Sklaverei gibt es ein berühmtes Zitat von ihm, das heißt, wann immer ich jemand für die Sklaverei eintreten höre, verspüre ich eine ganz große Lust, sie an ihm selbst auszuprobieren. Als er gesehen hat, was Sklaverei wirklich bedeutet und wusste, er kann es verändern, dass er das voll und ganz aus seinem Herzen gemacht hat.
Sie haben gesagt, in Amerika ist Lincoln noch populär, also zumindest so, dass man ihn ganz gerne einsetzt, weil man dann auch ein bisschen was Gutes mit abbekommt von ihm. Was noch zum Schluss, ich bitten möchte, da vielleicht ein Beispiel zu bringen. Lincoln wurde auch von anderen berühmten Menschen beäugt und auch beurteilt, prominent von jemandem von ganz woanders, von Russland, ein berühmter Schriftsteller, nicht geringer als Tolstoi. Und das ist ja auch noch beachtlich, was Tolstoi meinte.
Das Zitat, das wir haben, ist von 1909 und davor ist Tolstoi in die Mongolei gefahren, hat dort recherchiert, erkundet, erforscht und ist an einen Stamm geraten, der eigentlich keine Beziehung oder keine Verbindung zur Zivilisation hatten. Und die haben ihn mit offenen Armen empfangen und haben dann ihm erzählt, sie hätten eine Geschichte auch, die sie ihm mitgeben würden. Sie hätten von einem ganz wunderbaren Mann gehört und haben den in den höchsten Tönen geschildert und der ist für diesen Stamm richtungsweisend gewesen. Und wer war das? Abraham Lincoln. Wenn Sie mich fragen, wie ist er da hingekommen? Keine Ahnung, aber das zeigt Ihnen, dass sein Ruhm einfach schon doch ziemlich weit vorhanden war. Und Tolstoi hat dann gerade als Gegenstück zu einem Selbstbild von Lincoln, der nicht wusste, ob er zum zweiten Mal gewählt wird, wo er eben überwältigende Mehrheit hatte, hat Tolstoi das Fremdbild sozusagen geliefert. Und das heißt, die Größe Napoleons, Caesars oder Washingtons ist nur Mondlicht im Vergleich zur Sonne Lincoln. Sein Beispiel ist universal und wird es noch für Tausende von Jahren sein. Er war größer als sein Land, größer als alle Präsidenten zusammen und als ein großartiger Charakter wird er leben, solange die Welt besteht. 1909, in einer sehr schwierigen Zeit für Russland, sehr unruhige Zeit auch, wir gehen ja dann 1917 auf die Revolution zu und sowas kommt ja nicht über Nacht, sondern das war dann schon im Gären und Tun. Und jemand zitiert Lincoln, der 1865 gestorben ist, auf diese Art und Weise, das hat mich doch sehr beeindruckt. Wir haben ja angefangen mit dem Bezug zur Realität von heute und vielleicht können wir damit auch aufhören, denn das ist Lincolns eigene Worte, die er der neuen Regierung ins Stammbuch geschrieben hat. Ihr werdet mit Sicherheit in Schwierigkeiten kommen, wenn ihr mehr ausgebt, als ihr verdient.
Von einer heute Aktualität.
Unglaublich. Und das könnte eben für Bush auch genauso gelten. Ihr werdet kein Interesse an den öffentlichen Angelegenheiten und keinen Enthusiasmus wecken, wenn ihr dem Einzelnen seine Initiative und seine Freiheit nehmt. Er hat versucht, das Beste aus einer furchtbaren Situation zu machen und ich glaube, es ist ihm weitgehend gelungen.
Monique Siegel, Amerika-Kennerin, Zukunftsforscherin und Autorin zum Thema Abraham Lincoln oder Was macht einen guten Präsidenten aus? Mit Monique Siegel hat Angelika Schett gesprochen und diese Sendung können Sie auch im Internet hören unter drs2.ch oder in der Wiederholung heute Abend um 18.30 Uhr hier auf DRS2.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.